Trotz Ferien ist der Gottesdienst gut besucht, da freue ich mich drüber. Und ich danke dir, Herr, dass du mich liebst, obwohl du mich kennst. Und dazu muss ich noch was weitergeben, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Das waren die Losungen von gestern. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm, entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Das steht im Psalm 37, Vers 8. Und im Epheser steht in Kapitel 4, Vers 26, versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Versöhnet euch wieder und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das hat gestern sehr stark zu mir auch persönlich gesprochen. Aber der Reinhold hat es gerade auch in der Einleitung zum Gedächtnismahl in ähnlicher Form nochmal wiederholt. Und ich denke, das ist einfach die wichtige Sache. Der hat mich gedrängt, das zu sagen. Predigen werde ich heute über das Thema Mission, aber das wollte ich euch einfach nochmal weitergeben. Ich möchte nochmal kurz beten. Herr, danke dafür, dass du uns liebst, wie wir sind, Herr. Dass du alle unsere Schwächen schon in deinen Plan mit einkalkuliert hast. Dass du mit dem, was du geschaffen hast, leben kannst. Du hast Himmel und Erde geschaffen, du hast den Menschen geschaffen und du hast gesagt, es war gut. Es ist gut und wir sind gut, wie wir sind, Herr, und du kannst uns brauchen, wie wir sind. Darum bitte ich dich, dass du uns jetzt berührst, eine persönliche Berührung mit dir schenkst, damit wir das begreifen, Herr, dass wir so, wie wir sind, brauchbar für dich sind. Und dass du uns so angenommen hast, und dass wir jeden Tag aufs Neue wieder zu dir kommen dürfen und aber lieber Vater sagen dürfen. Amen. Ja, Palmsonntag, wir sind kurz vor Ostern. Ich hatte eigentlich auf dem Herzen erst mal den Weg Jesu so nachzuziehen von seiner ersten Wirkung, seinem ersten Wirken, seinem ersten Wunder, wo er Wasser in Wein verwandelt hat, über die vielen, vielen Wunder, die er getan hat, bis zu seinem Gang ans Kreuz. Aber dann habe ich gerungen, naja, und als Diakon für Mission durfte ich dann doch nachgeben und etwas zum Thema Mission sagen. Kannst du das Bild noch mal kurz einblenden? Wir hatten hier, das hatte ich noch kurz rausgesucht, Do Not Disturb, das kennt ihr, das sind Schilder, die kann man in Hotels an sein Zimmer draußen dranhängen, wenn man Ruhe haben will, wenn man nicht gestört werden will. Viele kennen das von euch, die vielleicht international unterwegs ist, wenn du nach Asien fliegst oder nach Amerika und hast eine sehr große Zeitverschiebung, dann brauchst du vielleicht mal zu einer sehr ungewöhnlichen Zeit noch Schlaf, um dort in den Rhythmus reinzukommen. Und dann möchtest du nicht, dass die Putzfrau da rein kracht, wenn du da liegst und dich ausruhst. Eine Möglichkeit, sich unliebsame Leute vom Hals zu halten. Für uns die Frage selbst, do not disturb, lassen wir uns stören. Der Jesus hat sich sehr viel stören lassen auf seinem Weg. Das werde ich vielleicht ein anderes Mal berichten. Diesen Weg des Herrn Jesus, der sich zigmal hat unterbrechen lassen und trotzdem nicht von seinem Ziel abgekommen ist. Ich möchte mal kurz eine Liste der Themen, was Mission unserer Gemeinde anbetrifft, aufzählen, die bestimmt nicht vollständig ist. Da fallen euch sicher noch andere Dinge ein. Aber um uns einfach mal vor Augen zu führen, was die Gemeinde Langenfeld zum Thema Mission so alles über das Jahr tut. Wir unterstützen finanziell das Ecclesia-Missionswerk Liebe in Aktion. Das habt ihr mitgekriegt, diese Wasserfilter Paul auf die Philippinen, aber auch ganz, ganz viel Hilfe in Afrika, Aufbau von Krankenhäusern, Aufbau von Kirchen. Und wir haben ja regelmäßig auch Missionare hier, die Grube sind regelmäßig hier, der Peter Schneider selbst war auch schon hier. Und andere, dann unterstützen wir noch das Missionswerk AVC, Nehemia, AVC Aktionskomitee für verfolgte Christen. Das ist das Hilfswerk für verfolgte Christen und Nehemia ist das Werk für die humanitäre Hilfe. Da hatten wir mit Sicherheit schon den Waldemar Sadatschuk im Haus, den Hans Olesch. Das wird zurzeit geleitet vom Pavel Sturz, dieses Werk. Da wird auch regelmäßig aus unserer Gemeinde wird da Geld weitergegeben, um Geschwistern auf der Welt zu helfen, die in ihrem Christsein verfolgt werden und mit dem Tode bedroht sind. Und da auch immer mal Einladung von mir, schaut da mal im Internet, da gibt es immer auch aktuelle Videos aus den verschiedenen Ländern, wo berichtet wird, wie es den Geschwistern dort geht. Dann unterstützen wir als Gemeinde Weißrussland, Igor Gorelik mit seiner Gemeinde. Neue Projekte sind dort Kinderheime, die wir unterstützen. Und dort unterstützen wir ja nicht nur mit Geld, sondern auch mit regelmäßigen Besuchen, wie vielleicht auch in anderen Werken. Ich würde einfach mal kurz um Handzeichen bitten von euch. Würde mich mal interessieren, wer von euch hat denn schon mal irgendein Missionswerk, auch in Deutschland, unabhängig davon, schon mal besucht und persönlich daran teilgenommen? Kann jemand mal Handzeichen geben? Oh, das ist ungefähr ein gutes Drittel. Es sind also eine ganze Menge Leute von euch, die wir hier schon sitzen, die nicht nur vielleicht Geld gegeben haben und Gebet, sondern die durchaus sich selbst schon mal haben unterbrechen lassen, um also ein Missionswerk zu besuchen oder vielleicht auch in Nidda an dem Missionstagen teilzunehmen. Weiterhin haben wir unterstützt Ecclesia Straßeneinsatz in Lübeck, was wir auch unterstützen, Haus des Lebens mit Lebensmitteln und Geld in Düsseldorf. Dann haben wir Gemeindeaktion mit Außenwirkung. Wir haben einen zweiten Gottesdienst eingerichtet, der Gäste in besonderer Form zu uns bringen soll. God at 12 mit auch Möglichkeit Mittagessen und Kaffee. Wir haben unsere Jugendarbeit FEDMET an der Solinger Straße als offene Arbeit, wo Jugendliche aus der Nachbarschaft und von überall herkommen dürfen, wo wir ein offenes Haus sind. Wir bestreiten mindestens einmal im Jahr einen Alpha-Kurs, wo wir Leute einladen. Der Ralf gestaltet Männerabende im Jahr, wo in der Regel immer Referenten da sind, die auch Themen halten, die möglicherweise auch mal Gemeindeaußenstehende interessiert. Wir machen die Familienfreizeit in Wiel, wo immer Referenten da sind und Themen halten. Wir haben jetzt am 1. Mai hier wieder ein Kinder- und Nachbarschaftsfest auf dem Gelände, wo wir einladen. Jetzt ganz aktuell haben wir gehört, Langenfeld Stadtfest, sind wir aktiv und ich gehe mal davon aus, dass ich gleich den einen oder anderen heute Nachmittag noch in Langenfeld an unserem Stand sehen werde. Wir haben den Jazzbrunch da drüben am Kreisverkehr einmal im Jahr, wo wir auch mit einem Stand sind. Wir haben Gospelkonzerte mit internen und externen Interpreten hier im Haus. Seminare, unter anderem die Jordans waren jetzt zuletzt da. Seminare, Jugendtag hatten wir schon dieses Jahr in der Gemeinde. Und neue Arbeit, wir besuchen Asylantenheime, bringen die Leute hierhin. Dann haben wir weiterhin noch als dienende Brüder externe Predigtdienste, also Leute, die Gemeinden unterstützen, die nicht so gut bestückt sind wie wir. Dann zum Teil auch Unterstützung der Kinderkirchenarbeit in Solingen vom Andreas Wülzer. Und wie ich schon gesehen habe, persönliche Besuche einiger Missionswerke. Diese Liste war jetzt ziemlich lang und ist mit Sicherheit nicht vollständig. Womit setzt Gott diese Aktionen um? Gottes Prinzip ist, er beruft dich oder mich zu seinem Dienst, um uns dann so weit zu verändern, dass wir brauchbar sind. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass uns klar ist, dass egal wie es ist und in welcher Situation wir auch gerade stecken, wenn Gott uns ruft, dass wir brauchbar sind. Weil wenn Gott in uns mächtig wird, dann sind wir brauchbar, dann haben wir eine Chance dazu. Dazu möchte ich kurz lesen aus 2. Korinther 12, Vers 9. Lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Paulus ergänzt, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Also ohne die Kraft Christi, ohne das Blut, ohne den täglichen Kontakt mit dem Herrn, haben wir keine Möglichkeit, auch nur eine einzige dieser Aktionen, die ich ja aufgeführt habe, zum Ende zu bringen. Es wäre auch Menschenwerk und nicht das Herrnwerk, wenn wir versuchen würden, das selbst zu machen. Ich hatte mal ein Schreiben gelesen von Waldemar Sadatschuk vom AVC, in dem richtet er, dass er in Afrika 30 junge Bibelschüler ausgebildet hat. Und während dieser Ausbildung hatten diese Bibelschüler eine Hausaufgabe zu erledigen, nämlich Gemeinde gründen. Bibelschüler. Sie haben es geschafft, in ihrer Ausbildungszeit 95 neue Gemeinden zu gründen. Also Auszubildende, das heißt Leute, die noch sich zwar bekannt haben, die den Ruf Gottes gehört haben, dass sie losgehen sollen, aber die mit der Ausbildung dazu noch nicht zu Ende waren. Also mit Stückwerk arbeitet Gott auch schon. Und Gott hat die losgeschickt und 95 Gemeinden konnten in sehr kurzer Zeit gegründet werden. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Peter Schneider kennt, aus seiner Jugendzeit. Der Peter Schneider selbst war ein sehr, sehr kränklicher Mann. Ich weiß nicht, wer den mal begleitet hat. Einige von euch kennen den ja auch persönlich. Wenn der heute unterwegs ist in Afrika, ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste, so im Schnitt, ich weiß noch, als die Schwester Esther hier ehemals aus unserer Gemeinde ihn begleitet hat, nach 3 Monaten berichtet hat, der braucht so 4 Stunden Schlaf pro Nacht. Und Reisen in Afrika ist anstrengend. Und dann spricht er zu Tausenden von Menschen und dann gibt es Evangelisation und dann muss der mit den Stadtältesten sprechen, um Grundstücke für Krankenhäuser und Kirchen zu erwerben und so weiter. Er ist ständig unterwegs und braucht im Schnitt 4 Stunden Schlaf. Und von Haus aus war der Peter als Kind mehr ein Kind des Todes als ein Kind des Lebens. Er hat also ständig Lungenkrankheiten gehabt und eigentlich hat man ihm schon prophezeit, dass er sehr früh sterben würde. Und irgendwann als Jugendlicher hat er mal gehört, wie ein Missionar aus Afrika zurückkam. Und ich weiß nicht, ob die Missionare heute besser ausgestattet sind, wenn die zurückkommen. Ich weiß es nicht, würde mich mal interessieren, wie das ist, wenn man 10 Jahre oder so in der Mission war und nicht die Möglichkeit hatte, hier schon auf deutscher Rentenbasis sich ein Einkommen zu schaffen, von dem man dann weiter leben kann. Zu der Zeit war das offensichtlich nicht der Fall. Da kam ein Bruder aus Afrika zurück und er hatte nichts. Der war bei irgendeiner Schwester untergeschlüpft, die hatte ihm dann ein Zimmerchen gewährt und er hatte erstmal gar nichts. Und das hat den Peter so sehr berührt, dass er sich auf sein Moped gesetzt hat damals, war ungefähr 300 Kilometer von diesem Bruder entfernt. Und er hat einfach Klamotten, alles, was er entbehren konnte, für diesen jungen Mann zusammengepackt, auf sein Moped geschnallt. Und dann ist er zu dem hingefahren und hat ihn besucht, um dem so eine Erstausstattung an die Hand zu geben. Und das hat er auch gemacht. Und dann ist er hingefahren und wie man dann so ist, man unterhält sich. Und dann hat der Bruder irgendwann gesagt, hör mal, Peter, wenn du irgendwie noch nach Hause willst, ja, mit deinem Mopedchen, ja, wie die Dinger fuhren, so 50, 60, 300 Kilometer, dann wird es aber Zeit, dass du dich mal wieder auf den Weg machst. Und dann hat der Peter sich auf den Weg gemacht. Und damals hatte man noch keinen Helm und keine Schutzkleidung, da hatte man eine Jacke an und das war's. Und dann drohte ein großes Unwetter. Und ich meine, wenn es nass ist auf einem Moped oder Fahrrad, wer das weiß, wenn man richtig nass wird da draußen, dann wird es richtig kalt und dann zieht's. Und gerade wenn man mit Lungenkrankheiten dergleichen sehr Empfindliches zu tun hat, dann ist es eigentlich schon vorprogrammiert, dass man krank wird. Und wer da nicht mit zu tun hat, ich glaube, wenn einer 200 Kilometer nass auf dem Moped fährt, danach ist er auch krank. Aber der Peter musste nach Hause, weil es wurde immer später, er hat dann angehalten und gebetet und dann ist er weitergefahren. Und dann kam er zu Hause an. Im strömenden Regen, hat heimlich sein Moped in den Schuppen gestellt, weil sein Vater zu der Zeit noch nicht gläubig, der hielt nichts von diesen Jesus-Freaks. Ja, und dann hat er sich versucht, ins Haus zu schleichen, so unauffällig schnell ins Bett, damit das Thema für ihn dann erledigt wäre. Aber der Vater, was er meinen Eltern ja zugestehen darf, wenn die wissen, dass die Kinder länger unterwegs sind, hat gewartet und hat ihn im Hausflur erwartet. Und hat ihn gefragt, mein lieber Peter, wo kommst du denn jetzt mitten in der Nacht her bei diesem Unwetter da draußen? Und dann hat er ihm gesagt, dass er gefahren ist zu dem Bruder, um den Dinge zu bringen. Und dann hat der Vater ihm gesagt, das kann überhaupt nicht sein. Du bist ja trocken wie eine Nuss. Der Peter Schneider war knochentrocken und es hat im Strömen geregnet. Das hat er gar nicht gemerkt. Der Herr hat die ganze Fahrt die Hand über ihn gehalten und er ist trocken zu Hause angekommen. Und so kann der Herr auch eine Situation nutzen, um in dem Fall zu seinem Vater zu sprechen, der natürlich völlig perplex war und das erst nicht glauben konnte, aber er kam definitiv von draußen und er war trocken wie eine Nuss. Also es konnte nicht geleugnet werden, dass der Herr hier ein Wunder getan hat. Ja, ob wir Wunder erwarten wollen, ich denke, wir brauchen Wunder in dieser Gemeinde, brauchen auch Wunder draußen auf dem Stadtfest. Die Frage ist, was kommt auf Langenfeld zu mit dem Thema Mission? Wir hatten eine lange Liste. Ich möchte kurz Teile eines Interviews wiedergeben, eines amerikanischen Professors für Gemeindewachstum, also ein Professor, der sich nur mit Gemeindewachstum oder sehr intensiv mit Gemeindewachstum beschäftigt hat. Das ist der Dr. Eddie Gibbs von der Hochschule für interkulturelle Studien am Fuller Seminar in Pasadena, Kalifornien. Und dazu möchte ich kurz Teile eines Interviews rezitieren. Der Titel des Interviews: Was ist mit dem Gemeindewachstum passiert? Die erste Frage: Was machen wir falsch? Dr. Gibbs: Wir haben einen grundlegenden kulturellen Wandel nicht erkannt. Von der Bekehrung des Kaisers Konstantin bis zum Ersten Weltkrieg in Europa und in den 60er Jahren in Amerika haben die Kirchen und Gemeinden in einem christlichen Umfeld gelebt. Damit meine ich, dass die meisten Menschen wenigstens den Namen nach Christen waren. Sie kamen zu Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen in die Kirche. Unter diesem Schirm war die Kirche die zentrale Institution der Gesellschaft und unsere Strategie bei der Kommunikation der guten Nachricht war: Kommt zu uns, zu unseren Bedingungen, zu unseren Events, wo wir die Mehrheit sind und die Macht haben. Nun sind wir aber nicht mehr länger in einem christlichen Rahmen oder Umfeld. Wir befinden uns in einer Ära des Postchristentums, also des Nachchristentums. Einige würden von einer neuheidnischen Gesellschaft sprechen. Und in dieser Umgebung kann man nicht mehr nach der Methode "Komm zu uns" operieren. Aber die meisten Gemeindeleiter sind nicht ausgebildet, um in diesem neuen Umfeld zu funktionieren. Schauen Sie sich die verschiedenen Positionen an, die in Epheser 4, Vers 11 aufgelistet sind. Erinnern Sie sich, dass dieses Leitungsmodell, das vor der Etablierung des Christentums bestand, das die Notwendigkeit für missionarische Leitung betont. Es gibt Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Die Hirten oder auch Pastoren und Lehrer, das sind unsere Siedler, die sind hier. Wie Leslie Newbegin sagte, als er von Indien zurückkehrte und sich in Birmingham niederließ: Wir sind in einer missionarischen Situation. Aber wir bilden keine Missionare aus, daher haben wir einen chronischen Mangel an Aposteln, Propheten und Evangelisten. Wir müssen die Kirche oder die Gemeinde als Volk oder Braut und nicht als Ort definieren. Nicht eine Versammlung, sondern als Gemeinschaft. Wir müssen die Vorstellung von Kirche oder Gemeinde von innen nach außen kehren. Wie ist das möglich? Nicht mit der derzeitigen Einstellung vieler Gemeindeleiter. Ich glaube, wir brauchen einen Rückruf, so wie bei Autofirmen defekte Automobile zurückrufen, wie jüngst bei einem japanischen Hersteller. Wir brauchen einen Rückruf, damit wir als Missionare ausgebildet werden können. Aber Sie können die Bedeutung der örtlichen Gemeinden und des wöchentlichen Gottesdienstes doch nicht herunterspielen. Dr. Gibbs: Nein, überhaupt nicht. Die Frage ist, ob der Gottesdienst seinen Ausdruck in der Mission findet. Wenn sich der Gottesdienst nicht in Zeugnis und Tat ausdrückt, wird er zu einer geistlichen Selbstbefriedigung. Daher ist für mich der Gottesdienst das Herz der Mission. Es ist der Boxenstopp im Rennen. Wir müssen erkennen, dass die Kirche genauso Kirche ist, nachdem die Mitglieder ausgesandt wurden, so wie sie es ist, wenn wir versammelt sind. Wo die Kirche, wenn sie ausgesandt ist, wenn sie verstreut ist. Wo Gott sie platziert hat, damit sie strategisch ist. Die Frage und Aufgabe ist daher: Wie können wir Gottes Volk an den Orten helfen, wo Gott sie bereits hingestellt hat? Man entlässt eine Gemeinde nie, man sendet sie aus. Und es ist möglich, mit ihnen zu gehen. Gehen Sie aus Ihrem Büro hinaus und seien Sie so oft wie irgend möglich mit den Mitgliedern Ihrer Kirche dort zusammen, wo Gott sie hingestellt hat, und sehen Sie, was dort geschieht. Haben Sie einen Rat für einen Pastor, der eine schrumpfende Gemeinde hat, mit sinkendem Einkommen? Dr. Gibbs: Sie müssen sich daran erinnern, dass Sie eine wertvolle Aufgabe verrichten, indem Sie eine schrumpfende Gemeinde lieben und zusehen, dass sie sicher die Ewigkeit erreicht. Das ist ein berechtigter Dienst. Machen Sie mit diesen Leuten die traditionellen Dinge und machen Sie sie gut. Zweitens, gehen Sie mit Änderungen behutsam um. Die meisten Änderungen, die diese Leute durchgemacht haben, die waren eher negativ. Aber erinnern Sie die älteren Mitglieder daran, dass Ihre Sorge auch Ihren Kindern und Enkelkindern gilt. Bitten Sie also um Erlaubnis, neben dem, was für Sie so bedeutsam ist, auch neue Dinge zu tun. Bitten Sie, Sie Fürbitter zu sein. Ältere Heilige sind großartige Fürbitter. Sie mögen überrascht sein. Einige dieser älteren Leute haben ein junges Herz. Sie könnten für ihren letzten Wurf in ihrem Leben bereit sein. Ich als ein 67 Jahre alter Professor befinde mich auf der höchsten Lernkurve meines Lebens. Während ich auf die aufstrebenden Kirchen in aller Welt schaue, werden meine Studenten zu meinen Lehrern. Zitat Ende. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das ein Zitat war und nicht meine Meinung widerspiegelt, sondern nur Teile daraus vielleicht eine Gedankenanregung sein können für uns, aber auch für das Umfeld unserer Gemeinden. Wir sind ja nicht die einzige Ekklesia-Gemeinde im Verband und ich denke, viele meiner Brüder hier, die auch extern dienen, die kennen viele, viele kleine Gemeinden, auch Gemeinden besuchen dürfen, die sehr klein sind. Es gibt Gemeinden, die sind verschwunden. Und ich bin auch sehr dankbar, dass es Beispiele von Gemeinden gibt, die sich verändert haben und die sehr, sehr schön gewachsen sind und wo der Herr aktiv sein konnte. Zusammengefasst, wir befinden uns in der Ära des Postchristentums. Die Gemeinden haben kein gesellschaftliches Alleinstellungsmerkmal mehr in der Gesellschaft. Wir haben einen Mangel an Aposteln, Propheten und Evangelisten. Die Gemeinde sollte sich als Volk, Gemeinschaft und Braut und nicht nur als einen Ort darstellen. Der Gottesdienst ist das Herz der Mission und wir sind bereits gesandt, nämlich in die Umgebung, in welche Gott uns gestellt hat. Es ist wichtig, mit Veränderungen behutsam umzugehen und Dinge, die gut sind in der Gemeinde, auch zu bewahren und weiter zu pflegen und nicht kaputt zu machen. Es ist aber auch wichtig, vielleicht Neues zuzulassen und möglicherweise irgendeinen Dienst oder irgendeine Tätigkeit, die man lange, lange, lange gemacht hat, auch abzugeben. Was ist für uns heute in Langenfeld noch wichtig? Ist Mission eine Säule der Gemeinde? Ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, auch in der Hausgruppe und anderen Leuten, die mir sagen, Rainer, wir müssen gabenorientiert dienen. In gewisser Hinsicht gehe ich damit auch konform. Ja, jeder hat verschiedene Gaben. Gott hat jedem besondere Talente gegeben und wir sollen diese Talente nicht vergraben, sondern wir sollen sie nutzen. Aber es ist ja auch nicht jeder ein Peter Schneider oder ein Reinhard Bonke. Aber uns sollte zu denken geben, was relativ bald nach Ostern passiert ist. Was war denn der erste Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, nachdem er ihnen nach der Auferstehung wieder begegnet ist? Das wisst ihr alle, das ist der Missionsauftrag in Matthäus 28. Und da steht, da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft allen Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Hier steht sehr viel über deine und meine persönliche Berufung. Er hat nämlich zu den Jüngern gesprochen. Und das galt natürlich für alle. Na gut, die Jünger, wenn wir ganz ehrlich sind, hätten wir die nicht gehabt, hätten die diesen Auftrag nicht angenommen, würden wir heute nicht sitzen und Gottesdienst feiern. Weil die haben ja unter Verfolgung auch dieses Joch auf sich genommen und getragen und es in alle Welt gebracht. Aber die waren sich sicher bewusst, dass der Herr mit ihnen unterwegs war. Ich kann auch deine Ängste verstehen, wenn du meinst, du fühlst dich im Moment dazu nicht in der Lage. Du überlegst vielleicht, wenn du deinen Nachbarn oder deinen Arbeitskollegen ansprichst, irgendwo einen Versuch startest, die denken doch, ich bin ein Spinner. Ich kann euch sagen, das kenne ich auch. Aber ich glaube, das ist wichtig, das ist Thema dieses Jahres, mit Gottes Augen sehen, und ich denke, dazu gehört auch mit Gottes Ohren hören, dass man sich einfach auch von Gott zeigen lässt, wann eine gute Gelegenheit ist, jemanden anzusprechen. Man muss ja nicht unbedingt sofort mit der Tür ins Haus fallen. Jeder von euch weiß, wenn jemand zu euch eine Beziehung aufgebaut hat, dann ist es viel leichter, von dem vielleicht mal was anzunehmen, als wenn man, sage ich mal, so zu evangelisiert wird. Gottes Wort ist auch ein Schwert und wir wollen die Leute nicht damit erschlagen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir dieses Missionsherz uns geben lassen vom Herrn und dass der Schüler dem Schüler das auch sagt und der Senior dem Senior und vielleicht der Maschinenführer dem Maschinenführer. Man begegnet sich auf einer Ebene, in einer Umgebung und wie ihr selber wisst, irgendwann werden die Kinder aufsässig und dann ist es schwierig, was anzunehmen. Aber ich denke, wenn ein Teenager, der von Gott berührt worden ist, vielleicht auf einem Jugendtag hier in unserer Gemeinde einem anderen davon weitergibt und das Herz brennt, dann hört der andere dem sicher zu. Was wir brauchen, sind die Gaben. Und das steht in 1. Korinther. So ist es auch mit euch. Wenn ihr euch schon eifrig um die Gabe bemüht, die der Heilige Geist schenkt, dann setzt auch alles daran, dass die ganze Gemeinde etwas davon hat und natürlich, dass viele zu der Gemeinde dazukommen. Irgendwann fängt man an, sich da Gedanken zu machen vielleicht und anzufangen und dann habe ich mir gedacht, naja, wen hast du denn so mal aus den Augen verloren von deinen Kollegen? Und dann habe ich gesagt, ach, da war mal ein ehemaliger Arbeitskollege. Mit dem musste ich mal häufig nach Ostdeutschland fahren, da sitzt du 7 Stunden im Auto und dann hast du Zeit, dich zu unterhalten. Und ich hatte damals CDs, die hat mir meine Frau meistens mitgegeben von Kay Gaunt, die hat auch in Deutsch christliche Lieder gesungen und die habe ich dann abgespielt und die hat dann dieser junge Mann, mein Arbeitskollege, mitgehört und ich dachte erst mal gucken, wie der darauf reagiert. Er hörte also eher so seichte Musik, WDR 4 und Schlager und naja, sonst war er ein grobschlächtiger Typ, bisschen einfach gestrickt, aber musikalisch begabt. Er spielte auch Saxophon und auf einmal, so nach 2 Stunden, fing der an und sang die Lieder mit. Da habe ich gesagt, oh, preis dem Herrn. Vielleicht ein ähnlicher Effekt wie im Gospelchor, der eine oder andere von, weil ich weiß das auch, da singen Leute Lieder, die von Gott bisher gar nicht berührt worden sind und singen christliche Lieder und dann habe ich mir irgendwann vorsichtig erlaubt, dem zu fragen, sag ich, ist dir eigentlich klar, was du da singst? Da sagt er, ja, ja, schon. Da sagt er, ich bin zwar jetzt nicht irgendwie so Christ, aber er hatte so einen, von Haus aus immer noch einen Glauben an einen Gott, das war ihm als Kind vermittelt worden und in irgendeiner Art war er auch ein naiver Typ und das hatte der sich bis ins Erwachsene hinein sein, hatte er sich das bewahrt und deswegen gefielen ihm diese Lieder ausnahmslos gut. Aber wir sind da nicht viel weiter gekommen und dann habe ich mir gedacht, vielleicht rufst du den jetzt nochmal an und vielleicht ist er doch weitergekommen und wenn nicht, kannst du mit ihm darüber ins Gespräch kommen. Und das war aber jetzt schon über 15 Jahre her und dann habe ich versucht, übers Internet ihn zu recherchieren und habe dann leider die traurige Mitteilung gefunden, dass er 2004 bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen ist. Und das hat mich sehr, sehr getroffen, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob er die Gelegenheit hatte, sein Leben mit dem Herrn ins Reine zu bringen und zu übergeben. Ich weiß es nicht. Ich habe mir gesagt, also du bist auf jeden Fall zu spät gekommen. Für den warst du zu spät. Ich kann es eben auch nicht mehr recherchieren. Aber es hat mich eben sehr getroffen, was mich nicht davon abhält, zu sagen, okay, es gibt noch viele, viele, viele Menschen in meiner Umgebung, wo es weitergeht. Was hat denn Jesus getan? Warum ist Jesus zu den Menschen gegangen und hat ihnen berichtet vom Vater? Aus Liebe. Steht in der Bibel, als Jesus nach Jerusalem kam, hat er über die Stadt geweint. Es hat ihm wehgetan, dass die viele Menschen dort nichts mit Gott zu tun haben wollten. Weil er ein weiches, liebendes Herz hatte, hat er die Entscheidung getroffen, den Menschen zu berichten. Lassen wir uns heute noch unterbrechen. Das ist das, worüber ich eventuell später mal spreche, von den vielen, vielen Punkten, wo der Herr Jesus sich hat unterbrechen lassen. Wie viele waren das? Lazarus, die Frau mit Blutfluss, der Gelähmte, der Blinde. Ständig hat sich Jesus unterbrechen lassen und sich um den einen Einzelnen gekümmert. Wenn ich ehrlich bin, ich muss zum Schluss wieder an den Anfang zurück. Weil wenn ich so in die Gemeinde gucke, und wir hatten heute Morgen hier auch Gebet, man kennt den einen oder anderen und viele kenne ich nicht, da muss ich sagen, bin ich ganz sicher, dass viele von euch hier auch eine Last zu tragen haben. Und wenn du von der Liebe Jesu weitergeben willst, in Langenfeld auf dem Stadtfest oder auch deinem Nachbarn, dann muss die Liebe des Herrn, die auch in ihm gebrannt hat, als er geweint hat über Jerusalem, die muss auch in dir brennen. Und wenn ich ehrlich bin, wie häufig passiert es mir, dass ich mich im Alltag einnehmen und gefangen lasse von meinen Sorgen über meine Familie, über mein Geschäft und über meine Umgebung und vielleicht den einen oder anderen übersehe. Und es tut mir aufrichtig leid. Aber es ist mein Fehler, nicht an die Quelle zu kommen und dort zu tanken. Logisch, du bist vielleicht arbeitslos oder wirklich schwer krank. Oder hast Sorgen mit deinen Kindern oder deinem Ehepartner. Oder es mangelt an Geld. Irgendwas, irgendein Schuh, der drückt immer. Aber Jesus kannte uns doch von vornherein. Und bist du denn nicht sicher, dass Jesus den Weg bis hierhin, den du gegangen bist, nicht genau vorgezeichnet hat? Dass es vielleicht einen Grund hat, dass die Situation im Moment so ist, so schwierig das auch sein mag? Und deswegen sage ich, wenn wir in Langenfeld den Leuten begegnen wollen, wenn wir sie annehmen möchten, auf dem Stadtfest oder im Asylantenheim oder sonst wo auf der Welt, dann brauchen wir die Kraft Jesu. Und ich möchte uns jetzt auffordern, nach dieser Kraft zu suchen und jetzt mal kurz Zeit dafür zu nehmen, mal die Augen vielleicht auch zu schließen und uns vielleicht zuallererst mal selbst an den Straßenrand setzen, wie der Blinde, wie der Bettler, wie der Gelähmte, wie die Frau mit Blutfluss und innerlich nach Jesus zu schreien und sagen, gib du mir deine Kraft. Und dann möchte ich euch auffordern, mal in der Bibel einfach ein paar Stellen zu lesen, was die Leute danach gemacht haben. Die sind alle übergelaufen. Und wo das Herz voll ist, davon kannst auch du überlaufen. Aber wir müssen uns erst zurück auf die Quelle Jesu Christi besinnen und an die Kraftquelle anschließen und immer wieder bekennen, was auch der Paulus gesagt hat. Und darum will ich mich am allerliebsten rühmen, meiner Schwachheit, damit die Kraft Jesu bei mir wohne. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns lieb hast, dass du weißt, dass Mission wichtig ist. Es war dir ein ganz, ganz zentrales Bedürfnis, dieses Missionsherz in deine Jünger zu legen. Es war dein erster Auftrag an sie, als du wieder da warst. Herr, und du kennst alle unsere Aktivitäten, die sind so viele. Und so viele da schauen drauf und sagen, wie können wir das schaffen, Herr? Und ich bekenne dir, Herr, dass ich ohne dich nichts kann. Und ich möchte mich an deine Quelle anschließen, möchte an dein Kreuz kommen, möchte auch allen Zorn und Widerwill abgeben bei dir, möchte mich frei machen bei dir und möchte aufdanken, möchte dir meine Sorgen hinlegen, Herr, möchte von dir lernen, deinen Blick auf meine Sorgen zu erhaschen, um sicher zu sein, dass sie bei dir perfekt geborgen sind, Herr, dass ich sie aber abgeben kann. Damit ich deine Quelle, deine Kraft sein kann, damit du in mir und in uns sichtbar wirst, Herr, damit wir leuchten, Herr. Wir müssen leuchten, wir wollen leuchten, Herr. Es gibt nichts Schöneres, als zu leuchten, Herr, aus deiner Kraft heraus, wo wir es doch selbst nicht schaffen. Ich danke dir für diese Gemeinde, Herr Jesus, und für die vielen Dinge, die einfach schon geschafft worden sind, die ohne dich nicht möglich gewesen sind. Aber ich möchte dich ganz neu bitten, für jeden Einzelnen, der hier sitzt, vor allen Dingen für die, die sich im Moment völlig am Ende fühlen, die sagen, ich schaffe es selber nicht, Herr, wie soll ich noch dem Nächsten dienen, Herr? Möchte ich jetzt ganz persönlich bitten, dass du die anrührst und auch die im Internet, die zuschauen, anrührst, ganz persönlich, dass sie deine Kraft ganz neu jetzt spüren, Herr. Dass sie einfach deine Ruhe und Gelassenheit haben. Die Quelle alles Lebens ist deine Ruhe und Gelassenheit in dieser Welt, die nicht mehr eine nur christliche Welt ist, die von vielen, vielen Dingen beeinflusst wird, Herr. Wir wollen aber wieder, dass es eine christliche Welt wird. Wir wollen aber ein offener Ort sein. Wir wollen eine Gemeinde sein und nicht nur ein Sammelpunkt. Wir wollen offen sein und wir wollen, dass jeder spürt, dass deine Liebe hier lebendig ist, Herr. Darum durchströme du uns heute ganz neu, Herr. Danke dafür, dass du den Weg gegangen bist. Auch den Weg, den du jetzt von der Zeit die kommende Woche gegangen bist, ohne den das alles unmöglich wäre. Du hast den Weg frei gemacht, Herr. Dafür lieben wir dich. Dafür ehren wir dich. Und wir zapfen jetzt deine Quelle ganz neu an. Dein lebendiges Blut, Herr, das durch uns fließt, Herr. Und durch uns deine Wahrheit verkündigt bis ans Ende der Welt. Amen.